Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Mit mehr als 100.000 Soldaten eröffneten die Amerikaner und Briten 1942 eine neue Front in Marokko und Algerien. Der Widerstand des französischen Vichy-Regimes erlosch schnell. Es kam zur Konfrontation mit der deutschen Wehrmacht, die aus Osten anrückte. Der amerikanische Diplomat Robert Murphy hat den Einsatz der Alliierten in Nordafrika vorbereitet. Das Feature in geheimer Mission von Erwin Erasmus Koch folgt den Verhandlungen und Erkenntnissen des Amerikaners während seiner Aufenthalte in Afrika und in Frankreich sowie seinen Berichten an Präsident Roosevelt. Der Deutschlandfunk sendete dieses spannende Stück Zeitgeschichte erstmals am 16.03.1965.
Ich war am 3. Juli 1940 mit der Geschäftsführung der Botschaft der Vereinigten Staaten in Vichy beauftragt worden. Gewiss an einem der unglücklichsten Tage während der langen Geschichte der britisch-französischen Beziehungen. Seitdem Frankreich vor den Deutschen die Waffen gestreckt hatte, galt die größte Sorge des britischen Premiers Churchill der in Afrika stationierten französischen Flotte. Sie durfte nicht Hitler preisgegeben werden. An jenem 3. Juli 1940 erteilte Winston Churchill den Befehl zu einem überraschenden Schlag. Großbritanniens Flotte nahm die Kriegsschiffe Frankreichs in allen englischen Häfen und in Ägypten ohne nennenswerten Widerstand in ihre Gewalt. Nur auf der Reede von Mers el-Kebir war es anders. Dort in Westalgerien, im Hafen von Oran, trat der kommandierende Admiral den britischen Unterhändlern entgegen. Marcel Bruno Gensoul schnitt den Engländern schroff das Wort ab.
Meine Herren, genug der langen Reden. Ich weise Ihr Ultimatum zurück. Die mir unterstellte Flotte Frankreichs wird weder einen britischen noch einen neutralen Hafen anlaufen.
Der Befehlshaber der Mittelmeerflotte Großbritanniens und die Offiziere seines Stabes salutierten. Sie hatten von Churchills Kriegskabinett ihren eindeutigen Auftrag. Eine Barkasse brachte sie zum Flaggschiff zurück. Unmittelbar darauf donnerten die britischen Kanonen. Frankreichs Flotte vor Mers el-Kebir versank in den Fluten. Einige Wracks trieben dahin. 2000 französische Seeleute fanden den Tod oder wurden verwundet. Wenige Stunden später bat mich Paul Baudouin, der Außenminister der Vichy-Regierung, zu sich.
Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, Monsieur Murphy, dass meine Regierung im Begriff ist, ihre Beziehungen zu Großbritannien abzubrechen. Nach diesem niederträchtigen Überfall ist es nicht ausgeschlossen, dass künftig die Flotte Frankreichs mit den Deutschen gemeinsam operieren wird.
Herr Minister, bitte bedenken Sie, Großbritannien würde unverzüglich eine Seeblockade gegen Ihr Land und die überseeischen Besitzungen Frankreichs verhängen. Seien Sie überzeugt, Monsieur Baudouin, die Regierung der Vereinigten Staaten hatte von den Absichten Churchills keine Kenntnis. Wir bedauern diesen Überfall, das unnütze Blutvergießen. Gleichviel, ich muss Ihre Regierung zur Kenntnis bringen, unsere Interessen und Sympathien sind dennoch völlig auf Seiten Großbritanniens. Beruhigen Sie sich, Herr Minister. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihre Regierung, die Regierung Pétain, keinesfalls ihren bisherigen Verbündeten den Krieg erklären wird. Ohne Zweifel behält die Verpflichtung Ihrer Regierung ihre Gültigkeit. Sie werden die Flotte Frankreichs nicht den Deutschen ausliefern.
Eines der Hauptopfer des britischen Angriffs auf Mers el-Kebir wurde General de Gaulle in London. Seine Bemühungen, aus dem Exil die französische Widerstandsbewegung zu organisieren, hatten kaum begonnen. Sie wurden nun fast zunichte. Selbst die Gemäßigten in Vichy nannten ihn einen Lakaien der Briten. Warum? Weil sich der General über Radio London an seine zornigen Landsleute wandte.
Franzosen, ich beschwöre euch, gewiss lässt es sich nicht entschuldigen, was sich in Mers el-Kebir zugetragen hat. Aber dieser abscheuliche Fehler darf den Krieg gegen Deutschland nicht beeinträchtigen.
De Gaulles Worte fanden kein Gehör. Kaum ein Franzose, mit dem ich sprach, war zu einer ruhigen Diskussion bereit. Vor allem machten die jungen Seeoffiziere aus ihren Gefühlen keinen Hehl. Stets hätten die Briten voller Neid auf Frankreichs Flotte geblickt. Nun, da Frankreich hilflos am Boden lag, hätte das perfide Albion zugeschlagen. Die Londoner Presse tat ein Übriges. Sie gebärdete sich, wohl nur, um die nationale Moral zu heben, als sei die Zerstörung eines erheblichen Teils der französischen Flotte ein großer britischer Sieg.
General de Gaulle stand also mit seinen Versuchen, die sich zur Wut steigernde Empörung zu besänftigen, allein. Aber damit nicht genug. Kaum 2 Monate waren seit dem unseligen Geschehen von Mers el-Kebir vergangen, da ließ sich de Gaulle zu einem verzweifelten Abenteuer hinreißen. Er selbst griff Dakar an, Frankreichs wichtigsten Marinestützpunkt an der Westküste Afrikas. Die Dakar-Tragödie brachte den General bei Präsident Roosevelt um alles Ansehen. Zunächst aber gibt Robert Murphy Einzelheiten eines bisher wohlgehüteten Geheimnisses preis. Präsident Roosevelt entschied sich, so verrät der amerikanische Diplomat, bereits im Jahre 1940 für den Krieg gegen Deutschland.
Ich hob in Vichy gemäß meinen Weisungen aus Washington hervor, dass unsere Beziehungen zu Frankreich durchaus davon abhängen würden, ob Pétain der Nazi-Regierung irgendwie weiterhin Zugeständnisse machen werde. Zu jener kritischen Zeit schienen Hitlers Siege wirklich vollkommen. Millionen Europäer und viele Amerikaner glaubten, Deutschland habe den Krieg bereits gewonnen. Hitlers Triumphe stellten die politische Führung in Washington vor die entscheidende Frage: Sollten die Vereinigten Staaten im Kielwasser des alliierten Zusammenbruchs untätig bleiben, oder sollten wir uns den Friedensangeboten Berlins an die verwirrten Völker Westeuropas widersetzen? Die Eroberungen der Nazis hatten das Gleichgewicht der Kräfte in Europa zertrümmert. Wir mussten uns entscheiden, entweder Hitlers Sieg oder das Eingreifen der Vereinigten Staaten. Diese Frage wurde in Washington hinter verschlossenen Türen entschieden. Die Geheimhaltung der Erörterungen verdunkelt noch die Ereignisse jener Zeit.
Dem amerikanischen Volk indessen erklärte Präsident Roosevelt noch am 29. Dezember 1940:
Unsere Politik ist nicht auf den Krieg ausgerichtet. Kein Mitglied der Regierung hat die Absicht, amerikanische Truppen nach Europa zu schicken.
Die anderslautende Entscheidung war vorher hinter verschlossenen Türen gefallen, obwohl der Kongress den Neutralitätsakt verabschiedet hatte. Damit schien das Eingreifen der Vereinigten Staaten ausgeschlossen, ohne Rücksicht darauf, wie sich das Gleichgewicht der Kräfte in Europa verändern würde. Dennoch hielt unsere Botschaft in Vichy andere Anweisungen unter strengster Geheimhaltung. Die Pläne des Weißen Hauses sollten nicht nur den Deutschen verborgen bleiben, sie mussten ebenso der amerikanischen Öffentlichkeit verschwiegen werden. Zweifellos waren die meisten Amerikaner mit ihrem Herzen auf Seiten Englands und Frankreichs. Sie hassten und fürchteten die Nazis. Die Bereitschaft aber zum Wagnis des Krieges gegen Hitler stand auf einem anderen Blatt. 1940 war ein Jahr der Präsidentschaftswahlen. Der schlaue Politiker Roosevelt wusste, dass er sich den Stimmberechtigten nicht kriegslustig zeigen dürfte. Seine Aussichten galten ohnehin als unsicher. Er strebte die 3. Amtszeit an.
Welche Richtlinien empfing nun Robert Murphy als Geschäftsträger der Vereinigten Staaten in Vichy?
Mir oblag es, die französischen Staatsmänner zu überzeugen, dass Deutschland noch keineswegs den Krieg gewonnen hatte. Wir würden der Vichy-Regierung jede nur denkbare, gerade unter dem Neutralitätsakt noch erlaubte Hilfe leisten, wenn Pétain nur keinen Frieden mit Deutschland schloss. So verkauften wir von der amerikanischen Botschaft an die Minister in Vichy die Anweisungen aus Washington. Hitler würde am Ende der Verlierer sein. Jean Darlan, erst später meuchlings ermordet worden, war ein politischer Admiral. Ich hörte, dass er jahrzehntelang aus Frankreichs Parlamenten immer wieder Geld für den Aufbau der Flotte herausgeschlagen hat, der mächtigsten Flotte in der Geschichte seiner Nation. Sein Einfluss auf das Offizierskorps der Marine war groß, sehr groß. Wenn Darlan gewollt hätte, wäre es ihm daher möglich gewesen, die Flotte ins Ausland zu bringen, falls er wie de Gaulle den Waffenstillstand verworfen hätte. Aber er war von Großbritanniens Niederlage überzeugt. Dennoch hatte Darlan der Regierung der Vereinigten Staaten und den britischen Alliierten nach dem Waffenstillstand sein Wort verpfändet, Frankreichs Flotte werde niemals den Deutschen in die Hände fallen. Und nun, nach Mers el-Kebir, war er außer sich. Ich hörte, dass der Admiral schließlich sein Versprechen gegenüber der amerikanischen Regierung erneuerte, er werde den Rest der französischen Flotte nicht den Deutschen ausliefern.
Unterdessen hatte die Regierung Marschall Pétains, ungeachtet der Vorstellungen Murphys, ihre Beziehungen zu Großbritannien abgebrochen. Churchills Seeblockade Europas war im vollen Maße wirksam. Sie verhinderte auch die Landung von Gütern aus Frankreichs Kolonialreich. Hunger breitete sich in dem mit Flüchtlingen überfüllten Vichy-Frankreich aus. Murphy berichtete nach Washington, dass eine Hilfsaktion dringend notwendig sei. Daraus entwickelte sich jedoch weit mehr als nur ein humanitäres Werk. Die Vereinigten Staaten konnten Nordafrika, den künftigen Kriegsschauplatz, in die Versorgung einbeziehen. Nordafrika. Mit ihm verband sich bald der Name Weygands.
Eines Tages hörte ich in Vichy, dass Maxime Weygand um Entbindung von seinem Amt als Verteidigungsminister ersucht hatte. Der General, ein Held aus dem Ersten Weltkrieg, wollte nach Nordafrika versetzt werden. Er bat ihn, mit dem Kommando der französischen Streitkräfte in Nordafrika zu betrauen.
Murphy unterrichtete unverzüglich seine Regierung darüber.
Dass Weygand nach Afrika ging, war entscheidend. Allein deshalb beauftragte mich Präsident Roosevelt mit meiner afrikanischen Mission. Unser Marineattaché, Commander Hillenkötter, war gerade von einer Reise durch Algerien und Marokko zurückgekehrt. Ich hörte in Vichy, was er gesehen hatte.
Die Nazis haben das französische Afrika ganz sich selbst überlassen. Nur da und dort sitzt ein deutscher Konsul. Gelegentlich trifft man mal ein italienisches Mitglied der Waffenstillstandskommission. Die Franzosen verwalten ihre Gebiete wie vor dem Kriege. Ich stellte fest, dass Frankreich in Nordafrika immerhin noch 125.000 Mann Kampftruppen und 200.000 Reservisten stehen hat. Der Geist dieser Soldaten ist hervorragend. Sie haben zwar den Treueeid auf die Pétain-Regierung geschworen, aber sie sind zum Schutz des afrikanischen Kolonialreichs Frankreichs entschlossen. Kurz und gut, die Stimmung dort lässt sich überhaupt nicht mit der Verwirrung in Vichy vergleichen. Sollte Frankreich irgendwo wieder den Kampf aufnehmen, dann kann es nur in Nordafrika sein.
Murphy hat darüber nach Washington berichtet, jedoch keine Antwort darauf erhalten.
Plötzlich aber, als General Weygands Betrauung mit dem Oberkommando der Truppen in Nordafrika feststand, erreichte mich ein Telegramm.
Sie werden unverzüglich im State Department erwartet.
Gleich nach meiner Ankunft suchte ich unter Staatssekretär Sumner Wells auf.
Präsident Roosevelt erwartet Sie im Weißen Haus, Mr. Murphy. Der Präsident nimmt an dem Schicksal Nordafrikas besonderen Anteil.
Es war in den ersten Septembertagen des Jahres 1940. Präsident Roosevelt kam gleich zur Sache.
Im deutsch-französischen Waffenstillstand vom vergangenen Juni hat sich Hitler mit dem halb unabhängigen Status von ungefähr einem Drittel des kontinentalen Frankreichs und der gesamten afrikanischen Besitzungen einverstanden erklärt. Sie wissen, Mr. Murphy, dass beide Gebiete nicht durch deutsche Truppen besetzt werden sollen. Nun, ich glaube, Nordafrika dürfte daher der geeignetste Raum sein, in dem eine französische Armee den Krieg gegen Nazi-Deutschland fortsetzen kann.
Der Präsident wies auf eine große Landkarte von Französisch-Nordafrika und Westafrika.
Sehen Sie, Murphy, ich habe viel darüber nachgedacht. Wie könnten wir den Franzosen dort helfen? Die Ernennung General Weygands zum Bevollmächtigten für Afrika trifft sich mit meinen Wünschen. Ich werde Sie auf eine gründliche Inspektionsreise durch Französisch-Afrika schicken. Werden Sie mit Weygand so vertraut wie nur möglich. Er ist Katholik, Sie sind Katholik. Gehen Sie zusammen zur Kirche.
Roosevelt erklärte mir, wie ich als einer seiner persönlichen Vertreter in Afrika handeln sollte.
Wenn Sie irgendetwas von besonderem Interesse auf Ihrer Reise erfahren, berichten Sie es mir unmittelbar. Gehen Sie nicht den üblichen Weg über das Außenministerium.
Ende November 1940 kehrte ich von Washington nach Vichy zurück. Laval und seine Gruppe hatten alles auf den deutschen Sieg gesetzt. Aber Großbritannien suchte nicht um Frieden nach. Die Gegner Lavals, geführt durch Innenminister Marcel Perrouton, wurden stärker. Ich suchte Perroutons Bekanntschaft, weil er früher Generalresident von Tunesien gewesen war. Ich wollte meine geringen Kenntnisse über diese französische Kolonie erweitern. Wir aßen zusammen und Perrouton vertraute mir an, dass Laval gestürzt werden sollte. Ich zweifelte nicht daran, dass Perrouton für die amerikanischen Absichten und damit für Frankreich nützlich sein konnte, selbst wenn der Staatsstreich nur zeitweiligen Erfolg hatte. Jedenfalls schlug ich 2 Jahre danach, als die Landung in Afrika gelungen war, Perroutins Ernennung zum Generalgouverneur von Algerien vor. Das brachte mich in den Ruf eines amerikanischen Machiavelli. Die Journalisten behaupteten, dass ich bereits am Komplott gegen Laval mitgewirkt hätte. Wenige Tage nach Lavals zeitweiligem Sturz erhielt ich die Papiere für die Rundreise durch Französisch-Afrika. Ich verließ Vichy am 18. Dezember 1940. Ein paar Stunden später landete die Air France-Maschine in Algier.
Auch General Végan war gerade nach Dakar unterwegs.
Ich folgte ihm also. In Dakar herrschte Bestürzung. Würden die Deutschen die Marinebasis besetzen und einen Unterseebootsstützpunkt daraus machen? Thomas Wesson, der amerikanische Konsul, gab mir einen Augenzeugenbericht vom Überfall de Gaulles auf die französischen Streitkräfte im Hafen, der vor 3 Monaten stattgefunden hatte.
Jedermann erwartete in Dakar Anfang September den Angriff der Nazis. Ich hatte am 15. September das bisher geschlossene Konsulat der Vereinigten Staaten übernommen. Meine erste Woche in Dakar war gerade vorüber. Da tauchte ein britischer Flottenverband auf. An Bord ein französisch-englisches Expeditionskorps unter dem Kommando von Charles de Gaulle. Nur ein Scheingefecht würde stattfinden, meinte de Gaulle. Dann würden sich die Dakar-Franzosen seiner Bewegung anschließen. Aber es kam ganz anders. Nach einigen Tagen verworrener Kämpfe wurde das Landekorps in die Flucht geschlagen. Der Plan de Gaulles war gescheitert. Die Gefolgschaft des Generals hatte alle französischen Besitzungen nördlich der Sahara in ihren Besitz bringen wollen.
Churchill hatte das abenteuerliche Unternehmen unterstützt. Nun war die Enttäuschung groß. Murphy bemerkt dazu:
Präsident Roosevelt schloss aus der Landeoperation, dass de Gaulle auf dem besten Weg war, Frankreich in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Er meinte, der General setze seinen eigenen Ehrgeiz über die Sache Frankreichs und über die alliierten Interessen. Roosevelts Misstrauen gegen de Gaulle schwand niemals wieder. Die Meinung des Generals galt seither beim Präsidenten nichts mehr. Churchill übernahm öffentlich die Verantwortung für das Dakar-Fiasko. Aber ich erfuhr während meiner Reisen, dass auch der britische Premier das Vertrauen in de Gaulle verloren hatte. Churchill wollte Végan anstelle de Gaulles für die Führung der Streitkräfte der französischen Widerstandsbewegung gewinnen.
Robert Murphys Begegnung mit Végan leitete das sogenannte Murphy-Végan-Abkommen ein.
Zunächst sah ich im Hafen von Dakar das von den Briten zerstörte, einst so schöne französische Schlachtschiff Richelieu. Ich verstand die allgemeine Wut auf de Gaulle. Wie sehr hatte er sich doch selbst überschätzt. Hätte sich die Garnison Dakars tatsächlich de Gaulle angeschlossen, dann hätte das deutsche Oberkommando ganz bestimmt alle Häfen Französisch-Afrikas besetzt und vielleicht auch Gibraltar. Jede voreilige Aktion musste zur Blockade des westlichen Mittelmeers durch die Deutschen führen. Ich traf schließlich Végan in seinem Hauptquartier. Der General befehligte immerhin über 300.000 Mann.
Ich habe unseren Soldaten neue Hoffnung gegeben. Ich habe die militärische Neuordnung unverzüglich in Angriff genommen und Vorräte an Munition und Ausrüstungen gesammelt, wenn sie auch gering sind. Dennoch, Monsieur Murphy, unsere Lage bleibt äußerst unsicher. Wahrscheinlich werden die Deutschen im nächsten Frühjahr Nordafrika besetzen wollen. Diesem Angriff würden wir uns allerdings widersetzen.
Was Sie hier dringend brauchen, General Végan, wäre eine wirtschaftliche Unterstützung der Vereinigten Staaten. Sie müssten auch Brennstoffvorräte anlegen können und das Lebensnotwendige zur Stärkung des Widerstands der eingeborenen Bevölkerung bekommen. Fassen Sie Mut. Wir werden auch den Briten so weit wie möglich helfen. Nur in den Krieg können wir nicht eintreten. Hitler jedoch wird. Er muss geschlagen werden.
Ich würde es Ihnen gerne glauben, wenn Sie mir sagen könnten, wo es die Divisionen dafür gibt. Oder sollten Sie nicht doch die Vereinigten Staaten zur Verfügung stellen? Es scheint mir höchste Zeit, dass Ihr Land sich endlich festlegt. Auch das britische Empire kann niemals wieder werden, was es war, gleichgültig, wie der Krieg ausgeht.
Robert Murphy schwieg. Er musste sich selbst der geringsten Andeutung über die Absichten Roosevelts enthalten. Immerhin nach manchem Hin und Her wurde das Murphy-Végan-Abkommen getroffen.
Ich wurde mit Végan einig. Wir, die neutralen Vereinigten Staaten, verpflichteten uns, Nordafrika wirtschaftlich zu unterstützen. Frankreich durfte seine bei uns eingefrorenen Guthaben zum Einkauf begrenzter Werte von nicht-strategischen Gütern gebrauchen. England musste seine Seeblockade aufheben, soweit es sich um amerikanische Schiffe handelte.
Das war der erste vorsichtige Schritt zum Kriegseintritt der USA. Murphy setzte in Nordafrika seine Reise fort.
Ich lernte die Spitzen der französischen Verwaltung kennen. Fünf-Sterne-Generale, Admirale, hohe zivile Beamte. Überall sprachen sie offen mit mir. In Algerien, in Marokko, in Westafrika, in Tunesien. Die Hauptsorge war überall die gleiche. Wann würden die Deutschen nach Nordafrika vorstoßen? Ich machte mir Gedanken über die Sicherheit des französischen Goldschatzes. Es lagerten in einem Fort bei Case im Sudan, knapp 400 Meilen östlich von Dakar, 1500 Tonnen Gold der Bank von Frankreich, 200 Tonnen aus Belgien, 54 Tonnen aus Polen. Auf deutsches Drängen war allerdings etwas davon nach Frankreich zurückgeflogen worden. Was würde weiterhin mit diesem Schatz geschehen? Wo immer ich darüber sprach, die Militärs und Gouverneure gaben mir die gleiche Versicherung. Das Gold werde den Deutschen so wenig wie die Flotte Frankreichs in die Hände fallen.
Murphy erinnerte sich im Übrigen einer unerwünschten und doch aufschlussreichen Begegnung.
Anfang Januar 1941 traf ich in Casablanca ein. Kaum eine Stunde nach der Landung erreichte mich der Anruf von Theodor Auer, eines deutschen Karrierediplomaten. Ich hatte ihn vor dem Kriege gelegentlich kennengelernt. Auer bat um eine Unterredung. Wohl oder übel musste ich ihn also auffordern, zu einem Drink in mein Hotel zu kommen.
Welche Überraschung, Sie in Afrika zu sehen, Mr. Murphy. Ich bin auch erst vor kurzem hier zum Generalkonsul ernannt worden. Und was führt Sie in den dunklen Erdteil?
Das ist schnell erklärt. Sie wissen, wir Amerikaner sind vor allen Dingen Geschäftsleute. Wie die Dinge liegen, könnte Französisch-Afrika für amerikanische Waren ein lohnender Markt werden. Ich sehe mich da und dort entsprechend um.
Schade, Herr Murphy, dass Ihnen keine bessere Ausrede eingefallen ist. Frei herausgesagt, ich glaube Ihnen nicht.
Halten Sie das, wie Sie wollen. Was Ihre Anwesenheit hier betrifft, höre ich allerdings, Mr. Auer, kaum, dass ich in Casablanca angekommen bin. Sie und Ihr Stab seien die Vorhut der Deutschen.
Ich will aufrichtiger zu Ihnen sein, Mr. Murphy, als Sie es mir gegenüber sind. Ich bin einfach in Nordafrika, um meine Ansichten bestätigt zu finden. Es muss doch möglich sein, diesen Oberesel in Berlin, unseren Führer, von der Wichtigkeit des Mittelmeers und Marokkos im Besonderen zu überzeugen. Hitler hat offenbar keine Ahnung, dass diese Gebiete überhaupt existieren. Außerdem müssen die Italiener aus der Waffenstillstandskommission verschwinden.
Murphy hörte gespannt zu, was da der deutsche Generalkonsul Auer zum Besten zu geben hatte.
Ich prägte mir jede Redewendung ein. Demnach dachte Hitler nicht im Entferntesten an einen Angriff auf Nordafrika. Weygands Befürchtungen waren unbegründet. Während ich mit Auer sprach, hatte Hitler bereits seine Befehle zur Vorbereitung des Einfalls in Russland erteilt. Davon konnten jedoch weder Auer noch ich damals in Casablanca das Geringste ahnen. Am 17. Januar 1941 hatte ich meine Reise durch Frankreichs afrikanisches Kolonialreich beendet. Ich kabelte von Lissabon aus meinen Bericht an Roosevelt. Wenn die Vereinigten Staaten in den Krieg eintreten würden, dann musste Frankreichs militärische Anwesenheit in Afrika von ungeheurem Wert sein. Die strategische Bedeutung der gewaltigen französischen Besitztümer stand außer Zweifel. General Weygand hatte der amerikanischen Überwachung aller Lieferungen für Französisch-Afrika zugestimmt. Wir durften sicher sein, es würde nichts davon in deutsche Hände fallen. Ich hörte aus Washington, dass Roosevelt meinen Bericht zur Grundlage seiner Afrika-Politik machte. Dann kam ein Telegramm von Staatssekretär Hull.
Suchen Sie nochmals Weygand auf. Erklären Sie ihm, die Regierung der Vereinigten Staaten trifft Vorbereitungen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärkt auf alle nordafrikanischen Gebiete auszudehnen.
Ich flog nach Algier zurück. Meine Freunde empfingen mich mit höchst beunruhigenden Nachrichten. Der Rundfunk meldete aus London und New York:
Hunderte von Deutschen schwärmen als Touristen verkleidet durch Marokko.
Etliche Wochen später hieß es, aus den Hunderten seien 6.000 geworden. Und dann 60.000 deutsche Soldaten seien in Spanien zusammengezogen. Sie würden Gibraltar nehmen und nach Marokko übersetzen. Der britische Botschafter in Washington, Lord Halifax, forderte unter Staatssekretär Sumner Wells auf, dass alle weiteren Verhandlungen mit Weygand unterbleiben müssten. Notgedrungen schob ich den Besuch bei Weygand auf und machte mich in Marokko auf die Jagd nach den verkleideten deutschen Touristen. Im französischen Hauptquartier zu Rabat empfing mich der Generalresident Auguste Noguès, ein Fünf-Sterne-General.
Welch grandioser Unsinn, Monsieur Murphy. Ein einziger Deutscher ist in Marokko mit einem Touristenvisum aufgetaucht und wir haben ihn sofort zurückgeschickt. Was Theodor Auer angeht, er hat sich bisher nicht in die Verwaltung von Marokko eingemengt.
Ich verlor Wochen und Monate kostbarer Zeit, um die Gerüchte richtigzustellen. Dann fiel die Entscheidung, doch ganz anders, als es die Gerüchtemacher erwartet hatten. An einem strahlenden Sonntagmorgen, es war der 22. Juni 1941, hörte ich in Algier den Spruch des Schicksals. Die Deutschen marschierten in die Sowjetunion ein. Weygand ließ mich telefonisch dringend in seinen Amtssitz bitten. Der General zeigte sich tief bewegt.
Ich fragte Sie, Monsieur Murphy, im vergangenen Jahr, woher die Divisionen zur Fortsetzung des Krieges gegen die Deutschen kommen sollten. Nun weiß ich es. Russland wird sich stellen. Deutschland hat den Krieg verloren.
Ich hatte dem Präsidenten über die erfreuliche, von Zuversicht getragene Haltung Weygands berichtet. Am 17. Juli 1941 erhielt ich eine chiffrierte, persönliche Mitteilung Roosevelt. Dieser Weisung gemäß suchte ich sofort General Weygand auf.
Was führt Sie so dringend zu mir, Monsieur Murphy?
Ich habe Ihnen eine Mitteilung Präsident Roosevelts zu überbringen, jedoch nur eine mündliche Botschaft. Roosevelt erwägt, in einiger Zeit an Französisch-Afrika auch militärische Hilfe zu leisten. Ein Geschwader Kampfflugzeuge ist bereits nach Britisch-Westafrika geflogen. Bitte, mein General, machen Sie darüber keine Notiz. Es darf nichts Schriftliches über diese Mitteilung geben.
Das war 5 Monate vor Pearl Harbor und Hitlers Kriegserklärung. Natürlich wollte der Präsident seine Kriegspläne nicht bekannt werden lassen. Ich gab einen weiteren Bericht nach Washington.
Weygands militärische Berater erwarten dringend die Verstärkung ihrer Vorräte. Die Verlässlichkeit der arabischen Bevölkerung muss durch die Zufuhr von dringend gebrauchten täglichen Bedarfsgütern gehoben werden. Dann kann der Krieg beginnen.
Das Murphy-Weygand-Abkommen wurde endlich wirksam, obwohl die Briten noch manche Schwierigkeiten machten. Präsident Roosevelt wurde abermals durch den britischen Botschafter Lord Halifax gewarnt.
Sie werden die bittere Erfahrung machen, Mr. President, dass es mit den Franzosen in Nordafrika keine aufrichtige Zusammenarbeit geben kann.
Doch General Weygand bewies sein unerschütterliches Vertrauen zu Murphy. Dem Konsulat der Vereinigten Staaten in Algier waren 12 Vizekonsuln zugeteilt worden. Es waren Männer aus den Geheimdiensten der Armee und der Flotte. Murphy war eine Art hoher Kommissar.
Unser Geheimdienst war damals mehr als primitiv. Er war engstirnig beschränkt, ein armseliges Überbleibsel aus der Zeit des Spanisch-Amerikanischen Krieges. Dazu fehlte ihm jede Afrika-Erfahrung. Immerhin gab es eine Ausnahme: General William Donovan, der wilde Bill, einer der Helden des Ersten Weltkriegs. Donovan hatte Roosevelt früher überredet, er möge ihn in Französisch-Afrika herumreisen lassen. Der Präsident hatte nicht mit Geld gespart. Das Spionagenetz des wilden Bill konnte unsere Lücken ausfüllen. Die Donovan-Organisation leistete wichtige Beiträge zum Erfolg meines geheimen Auftrages in Afrika. Zugleich unterstützte mich der neu ernannte amerikanische Botschafter in Vichy, Admiral William Leahy. Wir arbeiteten in vollkommener Harmonie. Die Verdienste des Botschafters am Erfolg meiner Arbeit, der Landung der Alliierten in Afrika, wurden unschätzbar. Leahy teilte damals eine meiner schwersten Sorgen.
Ich bin froh, Mr. Murphy, Sie in Vichy zur Unterzeichnung des Abkommens mit Weygand zu sehen. Aber was wird aus Weygand werden?
Ja, Herr Botschafter, auch ich denke häufig darüber nach. Die amerikanische und britische Presse macht von der Übereinkunft viel zu viel Aufhebens.
Ja, und die Deutschen drängen Marschall Pétain, er müsse General Weygand aus Afrika zurückrufen. Sie werden misstrauisch.
Dieses Misstrauen fraß sich über ein Jahr hin. Dann, Mitte November 1941, bat mich Weygand zu sich.
Wir müssen Abschied nehmen, lieber Freund. Marschall Pétain teilte mir meine Entlassung mit. Die Nazis drohen mit der Besetzung ganz Frankreichs, falls ich länger in Afrika bleibe. Ich möchte Ihnen diese Denkschrift übergeben. Marschall Pétain wird das Original dieses Schriftstücks erhalten. Die amerikanisch-französische Zusammenarbeit in Afrika darf nicht nur von einem Mann abhängen. Nicht von mir auf Seiten Frankreichs.
Nach General Végans Abberufung gab es abermals in der Ausführung des Wirtschaftshilfeprogramms Unterbrechungen. 3 Wochen später änderte sich jedoch die gesamte Lage schlagartig. Murphy saß am 7. Dezember 1941 mit seinen Freunden in Algier zusammen.
Aus dem Radio drang plötzlich die Stimme des Ansagers. Sie gab den Angriff der Japaner auf Hawaii bekannt. Ich wollte es erst nicht glauben. Wir sprachen erregt durcheinander. Dann sagte ich:
Sollte die Nachricht den Tatsachen entsprechen, Gentlemen, dann ist das Hauptproblem für den Präsidenten gelöst. Die Vereinigten Staaten müssen nicht länger Neutralität heucheln.
Hitler und Mussolini ersparten Roosevelt die Mühe, Deutschland den Krieg zu erklären. Am 11. Dezember 1941 traten sie an die Seite Japans. Am 22. Dezember traf Winston Churchill in Washington ein. Roosevelt und der britische Premierminister berieten über die neue Kriegsstrategie.
Obwohl Japan nunmehr den Pazifik zum Hauptschlachtfeld gemacht hatte, obwohl der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg gegen Hitler unzählige Möglichkeiten eröffnete, blieb die Weihnachtskonferenz im Weißen Haus doch fast ausschließlich dem Thema Nordafrika gewidmet. Churchill und Roosevelt kamen überein, so bald wie möglich sollte ein erstes Expeditionskorps in dieses Gebiet entsandt werden.
Doch es dauerte noch ein ganzes Jahr, bis die entscheidende Nacht vom 7. zum 8. November 1942 anbrach, in der Amerikaner und Engländer in Nordafrika landeten. Bis dahin blieb Robert Murphy der geheime Beauftragte Roosevelts.
Wenn wir Nordafrika besetzt hatten, würde nur die Verwaltung der Franzosen die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten können. Diese Überzeugung machte ich den Planern in Washington und London klar.
Ende August 1942 kehrte Murphy nach Washington zurück.
Roosevelt wollte mich sprechen. Der Präsident hatte Stalin die Errichtung der zweiten Front gegen die Deutschen noch vor Jahresende versprochen. Ihr Anfang würde der Kriegsschauplatz in Afrika sein. Roosevelt empfing mich in seiner Bibliothek.
Ich bin mir darüber klar, Murphy. Wir lassen uns auf ein erhebliches Risiko ein. Wir landen auf dem Gebiet einer zur Neutralität verpflichteten Regierung. Ich habe die Landung bereits am 22. Juli befohlen. General Eisenhower weiß darüber Bescheid.
Als Eisenhower damals die Entscheidung Roosevelts erfahren hatte, sagte er zu seinem Vertrauten, Commander Harry Butcher:
Die Landung in Nordafrika kann als schwärzester Tag in die Geschichte unseres Landes eingehen.
Als Präsident Roosevelt mit mir sprach, ahnte er freilich noch nicht, wie schwarz sein Oberkommandierender über die Landung dachte. Roosevelt hatte andere Sorgen.
Wir müssen darauf gefasst sein, dass einige französische Kommandeure in blinder Treue zu Marschall Pétain Widerstand leisten. Und was ich weiter betonen möchte, Murphy, ich denke nicht daran, eine Person oder Gruppe als Vertretung Frankreichs anzuerkennen, ehe nicht das französische Volk in freien Wahlen seinen Willen bekundet hat. Verhandeln Sie daher nur wie bisher mit Präfekten und Militärs der lokalen Bereiche. Wir wollen vermeiden, dass irgendjemand durch unsere Unterstützung den Franzosen seinen Willen aufzwingen könnte. Vor allem soll de Gaulle nicht im Voraus von der Afrika-Expedition erfahren. Darüber sind Churchill und ich einig. Lassen Sie auch nicht zum Auswärtigen Amt hier laut werden. Das Auswärtige Amt ist ein Sieb.
Bald gewann ich indessen den Eindruck, dass weit mehr das Weiße Haus ein Sieb war.
Zeitungsleute, die dem Weißen Haus nahestanden, schrieben bereits über das Vorhaben. Robert Murphy wurde im Pentagon über jede Einzelheit der Planungen eingeweiht. Er durfte aber vorläufig unter keinen Umständen im Verkehr mit Franzosen auch nur die geringste Andeutung über die bevorstehende Operation machen. Als Oberstleutnant verkleidet, um nur keinen Verdacht zu erwecken, suchte er General Eisenhower in dessen Londoner Hauptquartier auf.
Eisenhower kritisierte nahezu alles an dem bevorstehenden Unternehmen. Er hielt es für ein offensichtliches militärisches Wagnis in unbekanntem Gelände und für eine Ablenkung vom Hauptfeldzug in Europa. Es war auch nicht klar, welche örtlichen französischen Streitkräfte den amerikanisch-britischen Landungen Widerstand entgegensetzen würden. Ich kehrte schließlich 3 Wochen vor dem Beginn der alliierten Operation nach Algier zurück. Dort führte neuerdings der Admiral Raymond Fenard den Titel eines Generalbevollmächtigten.
Der Fünf-Sterne-Admiral François Darlan war der Oberkommandierende der Flotte, der Armee und der Luftstreitkräfte. Im alliierten Lager hielt man ihn für einen Kollaborateur der Vichy-Regierung.
Trotzdem nahm Murphy die Verbindung mit Darlan auf. Der Admiral hasste zwar die Briten, aber das bedeutete nicht, dass er nicht doch ein guter Franzose sein konnte.
Tatsächlich ließ mich Darlan heimlich wissen, er würde an gemeinsamen amerikanisch-französischen Operationen teilnehmen.
Murphy setzte sich bei Roosevelt dafür ein, dass Darlan volles Vertrauen geschenkt werde. Auch Churchill hatte über Darlan gesagt:
Könnte ich mit Darlan zusammentreffen, so sehr ich ihn hasse, ich würde auf Händen und Füßen eine Meile weit zu ihm hinkriechen, falls er mit der französischen Flotte zu den Alliierten übergeht.
Zwei Wochen vor der Landung bekam Murphy den Auftrag, auch den General Henri Giraud für das alliierte Unternehmen zu gewinnen. Der amerikanische Diplomat hatte noch mit mehr Generälen zu tun. So mit Auguste Noguès, dem Generalresidenten von Marokko, mit Admiral Michelier, mit General Émile-Marie Betouard. Als Murphy in Rabat Noguès nur vorsichtig andeutete, dass die Amerikaner mit 500.000 Mann in Nordafrika landen könnten, sprang der General auf.
Versucht nur das nicht! Solltet ihr es wagen, dann werde ich euch mit aller Feuerkraft, die ich besitze, zusammenschießen. Es ist für Frankreich zu spät, jetzt noch an diesem Kriege teilzunehmen. Wenn Marokko zum Schlachtfeld wird, dann ist es für Frankreich verloren.
Murphy musste einen General nach dem anderen aus seiner Liste streichen. Es blieben nur François Darlan, Henri Giraud und der General Alphonse Juin, neben einigen anderen Männern, vor allem auch aus der Widerstandsbewegung. Sie sollten höchstens 4 Tage vor der Landung unterrichtet werden.
Es kam eine Absprache zustande, dass die militärischen Kommandos zwischen dem Admiral Darlan und General Giraud geteilt werden sollten. Das Oberkommando über die Operation selbst würde jedoch auch nach einer erfolgreichen Landung zunächst den Amerikanern vorbehalten bleiben.
Der entscheidende Tag, es war der 8. November 1942, kam heran.
Das Unternehmen Fackel war im Grunde ein großer Bluff. Von England her und von den Vereinigten Staaten fuhren die riesigen Geleitzüge. 800 Schiffe. An Bord 110.000 amerikanische und britische Soldaten.
Robert Murphy aber hatte den Franzosen versprochen, dass 500.000 Amerikaner landen würden.
Eisenhower und sein Stab waren knapp 36 Stunden vor der Landung nach Gibraltar geflogen.
Murphy wartete in Algier auf Giraud. Aber der General kam nicht. Er hatte es vorgezogen, von seinem Versteck in Südfrankreich aus mit einem Unterseeboot selbst nach Gibraltar zu fahren. Giraud hörte von Eisenhower, dass ihm nach der Landung keineswegs das Kommando über die amerikanischen und französischen Truppen übertragen würde. Darauf wollte Giraud an der Landung in Nordafrika überhaupt nicht mehr teilnehmen. Nach 2 Tagen des Hin und Her gab er zwar dann doch seine Zustimmung, freilich ohne zu ahnen, dass auch die von ihm gehassten Engländer an dem Unternehmen beteiligt waren. Murphy beschreibt die Verwirrungen der Nacht vom 7. zum 8. November 1942.
Erst kurz vor Mitternacht empfingen wir in der Zentrale die vereinbarte Codebotschaft aus London.
Hallo, Robert, Franklin arrivé.
Die Operation Fackel hatte begonnen. Unsere Widerstandsgruppen besetzten die Schlüsselstellungen in der Stadt Algier. Ich suchte unterdessen General Juin auf. Er musste aus tiefem Schlaf geweckt werden und war überrascht und schockiert.
Ja, wenn ich diese ganze Sache in meinen Händen allein halten könnte, dann wäre ich auf Ihrer Seite. Aber so, Giraud, Darlan.
Admiral Darlan wurde telefonisch zur Teilnahme an dem Gespräch gebeten. Er kam und sagte:
Diese voreilige Sache, Monsieur Murphy, ist das Letzte, auf das wir gehofft haben.
Nach Stunden angstvollen, verzweifelten Wartens trafen endlich die ersten Nachrichten ein. Amerikanische und britische Soldaten waren an allen möglichen Plätzen der algerischen und marokkanischen Küste an Land gegangen. Darlan sorgte dafür, dass der bewaffnete Widerstand der Franzosen aufhörte. Er bemühte sich sofort um eine Feuereinstellung.
Aber es war zunächst nur jeweils eine örtliche Einstellung des bewaffneten Widerstands. Die Stadt wäre beinahe einer verheerenden Beschießung zum Opfer gefallen.
Ein britischer Zerstörer mit amerikanischen Soldaten an Bord wollte gewaltsam in den Hafen einlaufen. Sein Artilleriebeschuss setzte Treibstofftanks in Brand. Er richtete darüber hinaus schwere Schäden an und kostete viele Menschenleben. Dann zwang die Gegenwehr der Franzosen den Zerstörer zum Abdrehen. Seine Truppen hatten nicht landen können. Auch auf hoher See dauerten die Kämpfe britischer und französischer Kriegsschiffe an.
Erst nach und nach trat Waffenruhe ein. Die Spannungen zwischen den Franzosen und dem angloamerikanischen Expeditionskorps dauerten jedoch in ganz Afrika fort. Sechs Wochen nach der Landung am Weihnachtsabend 1942 wurde Admiral Darlan ermordet. Darüber weiß Robert Murphy folgende Einzelheiten zu enthüllen.
24 Stunden bevor Darlan dem Meuchelmord zum Opfer fiel, hatte mich der Admiral in Algier zum Lunch gebeten. Darlan trank auf den Sieg. Dann ließ er mich in sein Arbeitszimmer eintreten.
Ich weiß von 4 gegen mich gerichteten Verschwörungen, Murphy. Wer soll an meine Stelle treten, wenn einer dieser Anschläge zum Erfolg führt?
Darlan zog einen Zettel aus seiner Tasche.
Ich habe hier einige Namen meiner möglichen Nachfolger aufgeführt, so auch de Gaulle. Wenn General de Gaulle meinen Platz einnimmt, steht euch Amerikaner noch viel Ärger bevor.
Ein gewisser de la Chapelle schoss Darlan am Weihnachtsabend nieder. Wer waren die Auftraggeber des Attentäters? Darüber Murphy.
General Giraud äußerte den Verdacht, dass Fanatiker aus der Bewegung de Gaulle die Beseitigung Admiral Darlans beschlossen hatten.
Nun stand de Gaulle nur noch Giraud auf dem Wege zur Macht im Wege. Die Schlachten um Afrika näherten sich im Mai 1943 ihrem Ende. Ein Ausschuss von 7 Männern, an ihrer Spitze Giraud und de Gaulle, sollte die nationale Befreiung Frankreichs übernehmen. Dazu Murphy.
General Giraud war zwar ein hervorragender militärischer Befehlshaber, politischen Intrigen aber nicht gewachsen. So unterzeichnete er eines Nachts eine Reihe von Dokumenten. Sie übertrugen, ohne dass ich Giraud auch nur im Entferntesten darüber klar war, praktisch alle Macht auf de Gaulle.
Charles de Gaulle drängte den Ausschuss zur Bildung einer französischen Regierung. Das widersprach indessen Präsident Roosevelts Entschluss, dass nur das französische Volk in freien Wahlen seine Regierung bestimmen dürfe. Sonst würde durch de Gaulles Ehrgeiz, so wiederholte der amerikanische Präsident, Frankreich in einen Bürgerkrieg gestürzt werden. Roosevelt wollte nur einen kurzen Afrika-Feldzug führen. Dann sollte ohne Verzögerung von England her die Invasion in Europa erfolgen. Die Briten hatten dagegen völlig andere Vorstellungen. Sie wollten vom Süden her über das Mittelmeer in den Kontinent hineinstoßen. Die Strategie der Alliierten bedurfte also einer Abstimmung. Außerdem drängte Stalin den amerikanischen Präsidenten, dass eine zweite Front zur Entlastung der Roten Armee in Europa gebildet würde. Roosevelts und Churchills Stabschef trafen sich im Januar 1943 in Casablanca. Nach manchem Hin und Her setzte sich die britische Auffassung durch. Zunächst sollte der Mittelmeerraum vom Feind gesäubert werden. Das erste Angriffsziel war Sizilien. Murphy erzählt darüber.
Die Operation Eskimo, die Eroberung Siziliens, begann am 9. Juli 1943. Sie dauerte 38 Tage. Während der Kämpfe, es war ein Sonntagabend, der 25. Juli, meldete Radio Rom plötzlich den Sturz Benito Mussolinis. König Viktor Emanuel III. Sei wieder Herr über sein Reich und die Truppen Italiens, so hieß es. Eisenhower vertrat die Ansicht, dass der König eine ermutigende Botschaft der Alliierten erhalten sollte. Indessen mein Kollege Macmillan, der persönliche Vertreter Churchills im alliierten Hauptquartier, und ich, wir brachten unsere Einwände vor. Vor diesem Schritt müssten die Regierungen in Washington und London befragt werden. Eisenhower, der Oberkommandierende, bemerkte dazu verdrossen:
Bisher konnten die Generale tun, was sie für das Beste hielten. Nun aber haben Diplomaten das Wort.
Zweifellos hätte zu diesem Zeitpunkt eine klare Stellungnahme der Alliierten das Ausmaß des Krieges in Italien einschränken können. Aber die Gegensätze im alliierten Hauptquartier waren trotz der Casablanca-Konferenz kaum verhüllt.
Unterdessen streckten die Italiener vorsichtig Friedensfühler aus. Am 15. August sprach ein Unterhändler des neuerdings in Rom amtierenden italienischen Regierungschefs Badoglio, der General Giuseppe Castellano, beim britischen Botschafter in Madrid vor. Castellano bot mehr an, als die Alliierten erhoffen durften. Italiens völlige Abkehr von der Achse, den Beitritt zum Bündnis gegen Deutschland.
Aber Roosevelt und Churchill verlangten die bedingungslose Kapitulation Italiens. Trotzdem erhielt Castellano einen ungewissen, aufschiebenden Bescheid. Bald darauf meldete sich ein weiterer Stabsgeneral im Hauptquartier der Alliierten, Giacomo Zanussi.
Die Regierung seiner Majestät König Viktor Emanuels schlägt den Alliierten Luftlandungen auf 3 Flugplätzen dicht bei Rom vor. Wenn Sie sich bald zur Landung einer Division von Fallschirmjägern entschließen würden, meine Herren Generale, könnten sie gemeinsam mit 6 voll ausgerüsteten italienischen Divisionen den Kampf aufnehmen. Ein entschlossenes Zuschlagen ist geboten.
Aber die Generale der Alliierten trauten den Italienern nicht. Und das war nicht ganz verwunderlich. Sie bestanden auf der Einleitung formeller Kapitulationsverhandlungen. Der Schauplatz wurde ein Olivengehölz nicht weit von Palermo.
Der britische Oberkommandierende für Sizilien, General Sir Harold Alexander, leitete die Gespräche. Eisenhower hatte von Roosevelt und Churchill 2 Fassungen für die Kapitulation erhalten. Eine kurze Fassung und eine lange Fassung für die bedingungslose Kapitulation. Die kurze Fassung bezog sich lediglich auf militärische Maßnahmen. Die lange Fassung aber durfte den Italienern ausdrücklich erst nach der Unterzeichnung der Kurzfassung übergeben werden. Die Italiener durften nicht einmal ahnen, dass es eine zweite Fassung gab, die den Alliierten alle italienischen Staatsgeschäfte übertrug. Eisenhower nannte es klar und deutlich einen Schwindel, ein Schwindelgeschäft, wie er sagte.
Unterdessen waren die Deutschen nicht untätig geblieben. Ihre Divisionen hatten unter Feldmarschall Rommel die Alpenpässe und fast ganz Italien besetzt.
Zanussi und Castellano nahmen die Kurzfassung entgegen. Zu unserer Überraschung waren sie weniger über die Bedingungen der Kapitulation als wegen der von den Deutschen drohenden Gefahren besorgt. Sie erklärten, dass sie nur dann das Abkommen unterzeichnen würden, wenn die Truppenlandung der Alliierten nördlich von Rom erfolgen würde.
General Battlesmith, der Stabschef Eisenhowers, tat Zanussi gegenüber so, als seien die Alliierten bereit, auf den Wunsch der Italiener einzugehen. Andererseits sei die Unterzeichnung der Kurzfassung unerlässlich. Nach mancherlei Diskussionen stellten die Alliierten den Italienern ein Ultimatum für die Unterzeichnung. Es war bis zum 1. September 24 Uhr befristet. Sollten die Italiener ablehnen, ginge Victor Emmanuel des Thrones verlustig. Die Alliierten drohten, eine Stadt nach der anderen durch Bombenangriffe zu zerstören, auch Rom. Trotz dieser Drohungen traf erst am 3. September eine Radiobotschaft aus Rom im alliierten Hauptquartier ein. Die Regierung Marschall Badoglios nahm die Bedingungen an.
Eisenhower flog von Tunis herüber und setzte seinen Namen unter die kurze Fassung. Er überließ es seinem Stabschef, die lange Fassung auszuhändigen. Castellano las den Text. Er wurde blass, entschied sich dann aber, dass er den König und Badoglio von den zusätzlichen Bedingungen nicht eher unterrichten werde, bis sich beide öffentlich zum Waffenstillstand bekannt hatten.
Noch immer glaubten die Italiener fest an die Landungen der Alliierten bei Rom. Aber die Generale Ridgway und Taylor dachten nicht daran, ihre wenigen kostbaren Divisionen in ein Abenteuer zu stürzen. Maxwell Taylor insbesondere hintertrieb die Ausführung der alliierten Aktion. Der britische Feldmarschall Alexander war zuversichtlich. Mitte Oktober würde Rom auch so fallen, meinte er. Aber erst 9 Monate später, am 4. Juni 1944, erreichten die alliierten Truppen nach harten, sehr verlustreichen Kämpfen die ewige Stadt. Murphy wendet sich in seinem Bericht dann vor allem Stalin zu und dem folgenschweren Irrtum, dem Präsident Roosevelt erlag, als er glaubte, durch Entgegenkommen und durch Vorleistungen eine dauernde amerikanisch-sowjetische Zusammenarbeit herbeiführen zu können.
Im Frühjahr 1943 tauchte der Russe Bogomolow in Algier auf. Alexander Bogomolow war früher Botschafter der Sowjetunion in Frankreich gewesen. Bogo nannten wir ihn bald. Er war ein liebenswürdiger Mann und wie Macmillan und ich politischer Ratgeber. Allerdings hatte er keinen Zugang zu den geheimen politischen Akten des Hauptquartiers. Stalin drängte immer stärker auf die zweite Front.
Den Alliierten war es lieb, dass sich Bogomolow vom Bestehen der von Stalin geforderten zweiten Front überzeugen konnte. Doch Stalin hatte über die Anstrengungen der westlichen Verbündeten durchaus andere Vorstellungen. Bogomolow hatte zwar keinen Zugang zu den Geheimakten, aber er erfuhr doch genug über die ständigen Streitereien der Amerikaner und Briten. Stalin zog seinen Nutzen aus diesen Gegensätzen. Er drängte auf ein Treffen der Außenminister in Moskau. Und im Oktober 1943 kam es endlich dazu. Unter anderem wurde dort beschlossen, dass ein alliiertes Ratgeberkollegium zur Behandlung der Angelegenheiten Italiens und des Balkans zusammentreten sollte. Diesem wurde der Russe Bogomolow ebenfalls zugeteilt. Während Stalin sich bemühte, einen möglichst großen Einfluss auf die künftige politische Gestaltung im Mittelmeerraum zu nehmen, zeigte er sich über die alliierten Anstrengungen in Italien höchst unbefriedigt. Robert Murphy schildert, wie der sowjetische Diktator unvermutet einen Helfer für seine Politik fand.
Die Vereinigten Staaten waren durch das bisher nach allgemeiner Auffassung antisowjetisch gesinnte Mitglied des Roosevelt-Kabinetts, den 72-jährigen Außenminister Hull, auf der Außenministerkonferenz vertreten. Tatsächlich wurde Hull jedoch zum Mitschöpfer von Roosevelts großem Plan. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sollten künftig Partner im Frieden werden, da sie die Umstände zu Partnern im Kriege gemacht hatten.
Außenminister Hull hielt nach seiner Rückkehr aus Moskau vor dem amerikanischen Kongress eine begeisterte Ansprache.
Senatoren, künftig werden Einflusssphären überflüssig sein und ebenso Bündnisse und das Gleichgewicht der Kräfte und alle anderen Übereinkünfte der unglücklichen Vergangenheit.
Murphy meint hierzu:
Es war ein edler Traum. Aber dieses ungehemmte Vertrauen in die sowjetisch-amerikanische Partnerschaft machte die Arbeit des alliierten Beratergremiums in Italien nicht leicht. So wie die Amerikaner und Briten Anfang 1943 Bogomolow in Algier willkommen hießen, erkannten sie jetzt auch die Interessen der Sowjets im Mittelmeerraum an.
Die bedeutsamsten Arbeiten der Moskauer Botschafterkonferenz hatten der Vorbereitung des Treffens der großen drei in Teheran gegolten. Roosevelt, Churchill und Stalin trafen sich Anfang Dezember 1943. Dem großen Plan Roosevelts verdankt Stalin, dass er in Teheran seine Absichten gegenüber den westlichen Verbündeten durchsetzen konnte. Auf dem Fluge nach Teheran traf Roosevelt mit Murphy im Hauptquartier Eisenhowers in Tunis zusammen. Der amerikanische Präsident betonte:
Es ist meine feste Überzeugung, Murphy, die sowjetisch-amerikanische Partnerschaft wird über alle Zeiten hin fortdauern.
Robert Murphy schließt diesen Teil seiner Memoiren mit den Betrachtungen, wie anders doch die Wirklichkeit nach wenigen Jahren aussah.
In einer der seltsamsten Umwandlungen der auswärtigen Beziehungen der Vereinigten Staaten ergab sich ein aufrichtiges Bündnis mit dem deutschen Volk.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten In geheimer Mission, ein Feature über den amerikanischen Diplomaten Robert Murphy, dem Mann hinter den Kulissen der Alliiertenlandung in Nordafrika im November 1942. Autor der am 16.03.1965 erstmals im DLF ausgestrahlten Sendung war Erwin Erasmus Koch. In der kommenden Woche dann wieder eine Geschichte mit Musik. Erich Richter erinnert an Wolfgang Sauer. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen.